Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nach dem Bürgerkrieg war Rassentrennung fast ein Jahrhundert oder eigentlich über ein Jahrhundert Jahre alt, bevor es endlich abgeschafft wurde oder anfing abgeschafft zu werden. In Orten wie Alabama gab es überhaupt keine Rassenintegrierung zwischen Schwarze und Weiße. In der Folge Separate but Equal habe ich beschildert, wie das erstens war und langsam aber sicher, wie sich das änderte, aber nur als direkte Vorbereitung für diese Folge. Und hier sind wir. Also erst Separate but Equal hören, unbedingt, und dann diese hier. Eigentlich erst, also Sklaverei, die Folge heißt Chattel Slavery, ist der Titel. Dann Bürgerkrieg, Late Great Unpleasantness ist die Folge. Dann Separate but Equal, dann diese und dann The Talk. Okay, diese ist also 4 von 5. Dass Schwarze und Weiße getrennt lebten, war nämlich Gesetz. Jim Crow Laws. Jim Crow war vor allem im Süden. Also, und wenn wir Jim Crow sagen, ist das praktisch das amerikanische Wort für Apartheid, wie sie in Südafrika hatten. Auch eben Separate but Equal, separat, Weiße und Schwarze, aber gleich, das war nur der Name oder die Idee, es war nie gleich. Schwarze bekamen das Alte von den Weißen, nie so gut und nie so teuer. Es ist fast schwer vorzustellen eigentlich. Also selbst für mich, ein Nord-Yankee aus dem Westen, zwei Kulturen in einem Ort, eine weiße und regierende, die andere schwarz und arm. Es ist schwer sich vorzustellen, selbst für mich, weil Jim Crow eher in den Süden war. Und ja, es war die Democratic Party damals, als sie noch die Bösen waren. Vergisst nicht, Lincoln war der erste Republican und er hat Sklaverei abgeschafft. Und nach dem Bürgerkrieg, unser Marshallplan für die Südstaaten war die Reconstruction. Das Wiederaufbau des Süden passierte um die 1880er rum, paar Jahrzehnte, genau rechtzeitig, dass Coca-Cola in Atlanta erfunden wurde, zum Beispiel. Aber Jim Crow gab es bis 1965, also 100 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Separate but Equal fing 1896 erst in den Zügen an. Bildung, also Schulen und so, waren von Anfang an in den Süden sowieso separat. Da es erst nach dem Bürgerkrieg im Süden Schulen für Schwarze gab, baute man sie einfach separat für sie, billigere. Dann Busse. Manchmal hatten Schwarze einfach nicht die gleichen Möglichkeiten. Hotels könnten schwer zu finden sein, zum Beispiel. Selbst im Norden, wenn auch nicht gesetzlich, passierte sowas einfach de facto. Mieten zum Beispiel. Man gab Schwarze einfach keine Wohnung und somit waren die Nachbarschaften nur weiß. Es wäre sehr schwer für einen Schwarzen, Geld von einer Bank geliehen bekommen, zum Beispiel. In Florida wurde Rassentrennung gleich in die Verfassung mit eingebaut. Öffentlichen Schulen, öffentlichen Plätzen wie Parks, öffentliche Verkehrsmittel, natürlich Toiletten, aber sowieso Restaurants, selbst Trinkhähne. In Amerika gibt's überall Schulen und auch selbst in meiner Arbeit, in meinem Büro zum Beispiel, gibt's so Drinking Fountains, Trinkhähne. Wir haben einen hohen und einen niedrigen für die in Rollstuhl, aber die sind genau gleich von der Qualität. Damals war es einen neuen, nagelneuen, sauberen für Weiße, der täglich gereinigt wurde, und einen alten, verrosteten für Schwarze. Und wehe, wenn jemand von dem Falschen trinkt. Selbst Musik und so Danceclubs, Radiosender, wie in der Elvis-Folge beschrieben eigentlich. Elvis sang eindeutig schwarze Musik zum Beispiel. Sogar das Militär noch. Praktisch der Hauptpunkt in meiner Separate but Equal-Folge war so in der Militär- und Zweiten Weltkrieg rum, wie das so war, so Separate but Equal. Woodrow Wilson im Ersten Weltkrieg machte die Regierung selbst, also die Arbeiter, die Bundesregierung, Arbeiter, die von der Federal Government eingestellt wurden, separierte er Schwarze und Weiße. Wilson, der Held vom Ersten Weltkrieg. Der Hauptbahnhof in Prag heißt Wilsonova. Aber ein dreckiger Rassist ist nichts mehr als ein dreckiger Rassist. Vergesst das nicht, Kinder. Und die US Military, ja, also immer noch im Zweiten Weltkrieg war es immer noch mehr oder weniger separat. Es gab gar keine in der Air Force. Es gab nur 5 schwarze Offiziere in den Millionen von, oder keine Ahnung wie groß, aber ja, schon, also hunderte von tausenden Soldaten und Offiziere gab es 5 schwarze Offiziere. Und kein Schwarzer würde in seiner Lebzeit oder während dem Krieg einen Medal of Honor, den höchsten Rang, bekommen. Das ist alles nachträglich, Jahrzehnte später meist. Und als die schwarzen Soldaten in Europa waren zum Beispiel, mussten sie teilweise, in Amerika mussten sie ja in den Bussen hinten sitzen, oder wenn die Sitze voll waren, mussten die Schwarze stehen. Und wenn nicht, wurden sie zusammengeschlagen. Also auf jeden Fall, eindeutig, jedes Mal, es gab keine Ausnahme. Schwarze würden hochspringen. Ein 5-jähriges kleines Mädchen würde reinkommen. Und glaub mir, eine schwangere Dame, wenn sie schwarz ist, würde hochspringen. Und keiner würde das bestreiten. Also so war das. Also das war einfach, ja, absolut. Ein obdachloser, drogensüchtiger Alkoholiker, Weißer, hätte Vorrang vor eine schwangere schwarze Frau. Und wehe, wenn. Also, oh mein Gott. Auf jeden Fall, das heißt, in Europa selbst war das einfach von unserer Kultur her. Wir hatten Nazi-Kriegsgefangenen in den Zügen. Und wenn die Sitze voll waren, mussten die Schwarze stehen und die Nazis durften sitzen. Also echte Nazis im Zweiten Weltkrieg, meine ich jetzt. Die deutschen Kriegsgefangenen. Das ist like, you know, okay, auf jeden Fall, amerikanischer Sport war bis in die Mitte der 20. Jahrhundert separate, but nicht equal. Das sollte eigentlich, also ich will unbedingt eine Folge über Jackie Robinson machen. Pete wird sie machen, wenn ich das nicht mache. Das ist einfach, vielleicht mache ich sie einfach nächstes Jahr irgendwie. Ich liebe die Geschichte. In Baseball die Negro Leagues, also wir haben die American League und die National League zusammen, das sind die Major Leagues, MLB, Major League Baseball, das sind 2 Leagues, American und National, wer das nicht weiß. Aber es gab einmal die Negro Leagues, das sind andere, das ist eine ganz andere, das sind mehrere Liga, ein ganzes System, aber eben separat. Das dauerte bis den 50er, bis das so langsam integriert wurden und schließlich Football und Basketball und das Ganze, man anfing, schwarze Spieler zu kaufen. Basketball, es fing an so Anfang des 20. Jahrhunderts in New York und Washington D.C., Chicago und so weiter, Basketballmannschaften von Schwarzen zu bilden, da sie ja in den NBA nicht spielen dürfen, was, like, wow, NBA ist heute praktisch nur schwarz. Und ich meine, ich finde das, also ich hatte als Kind, ich war total Basketball-Fan und ich hatte vielleicht von den Hunderten von Postern oder 100 Einzahl Poster auf meiner Wand hängen, vielleicht waren 4 von den 100 Weiße. Ich glaube, alle meine Helden waren schwarz. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die NBA nur weiß wäre. Also ja, yeah, auf jeden Fall. 1950er, die NBA, 1900, das ist interessanter Fakt, zufälligerweise am 11. September, aber 1964 sagte John Lennon, dass die Beatles nicht zu einem separaten Konzert spielen würden, weil links würden die Schwarzen und rechts die Weißen stehen irgendwie, also es ist total separat, die würden nicht vermischen und die Beatles, also John Lennon sagte nein, in Jacksonville, Florida. Und erst dann erlaubten es in Jacksonville zum ersten Mal, dass sie eine gemischte Dings hatten. Selbst in Kalifornien mussten im nächsten Jahr die Beatles das verlangen. Okay, auf jeden Fall, ja, selbst die, es gibt ja, weil wir hatten unsere komische Sportarten, aber vergiss nicht Jesse Owens in den Olympischen Spielen. Oder es gibt da viele Beispiele, aber Jesse Owens zum Beispiel durfte nicht mal in die Vordertür in das Waldorf Astoria in New York, musste in die Hintertür gehen an Olympien. Ja, natürlich, ja, okay, also diese Folge könnte in vielen Richtungen gehen, ich weiß. Der erste schwarze Oscar-Gewinner durfte, das war für Gone with the Wind, ein Film über den Bürgerkrieg, wo die Südstaaten die Guten sind übrigens, habe ich in der Folge erwähnt. Aber Hattie McDaniel durfte nicht mal da sein, weil er schwarz war. Und die Oscars waren weiße only. Yep, yep, wow. Also, das ist in Los Angeles. Das ist keine Südstaat oder so. Das ist nicht Mason Dixon oder Jim Crow oder Separate But Equal. Das ist einfach, so war das einfach. Schwarze waren nicht erlaubt. Okay, und hier wird es auch für mich persönlich, denn vielleicht ein bisschen von dem Grund, warum ich, ne, also ich war, ja, ne, wie gesagt, schon als Kind irgendwie, ich hatte den Gedanken, erst, also Amerikaner mussten wir beibringen, dass man in Amerikaner, dass es manche Rassisten gibt, also auch Verwandte von mir und so, das musste man mir erst ziemlich spät beibringen, weil ich nicht hier aufgewachsen bin, ich bin in München aufgewachsen, aber noch ein Grund, warum mich sowas nervt, ist, bis eben diese Zivilrechtbewegung in den 60er oder 50er vielleicht, es kommt auf den Staat zu Staat drauf an, aber man durfte nicht zwischen den Rassen heiraten. Und meine Frau ist Teil Chinesin, also sie ist selber Mischling, Teil Chinesin, aber hauptsächlich Latina. Und das wäre, also wir, es ist nicht, dass es illegal wäre, es war illegal, aber wir wären ermordet. Also wir wären, also die KKK würde kommen und bei mir, ein weißer Amerikaner mit grünen Augen und blonden Haaren und ich hätte bei meinem, in meinem Vordergarten ein brennendes Kreuz. Und was? ja, das ist God bless the USA. Okay, das Ganze ist also selbst, okay. Und jetzt, ich habe Abraham Lincoln ein bisschen verherrlicht. Ich weiß, dass im Bürgerkrieg Folge, weil er die Sklaven befreit hat. Und das war sehr mutig, denn vor dem Bürgerkrieg, 5 Jahre bevor er endlich die Sklaven befreit hat, sagte er erstmal, ich bin nicht oder bin nie oder werde nie dafür sein, dass sozial und politisch Schwarze und Weiße gleichberechtigt sind. Also sagt Lincoln, also dass er nicht dafür ist. Er will nicht, dass Schwarze wählen können, sagte er. Er will nicht, dass sie dass sie gewählt werden können, dass sie irgendwie auch nicht, dass sie Weiße heiraten dürfte. Das ist alles, das sagte Abraham Lincoln 1858, also 3 Jahre vor dem Bürgerkrieg. Er war wirklich nicht, am Anfang wollte er wirklich die Sklaven nicht befreien, als er Präsident wurde. Das kam erst mitten im Krieg. Okay, und deswegen, ja, yeah, also selbst Schwarze mögen Abraham Lincoln, aber man darf nicht vergessen, also er war nicht immer so. Er war schon ein Teil von unserer Kultur, auf jeden Fall. Ja, yeah, okay, also 1967 wurde eine schwarze Frau, Richard Loving und Mildred und Richard Loving, weißer Mann und schwarze Frau, verbrachten 1 Jahr in Knast in Virginia, weil sie geheiratet haben. Ich meine, Heirat ist schon schwer genug, Mann. Lasst ihr in Ruhe. Die Anti-Miscegenation Statute hieß das. Das gibt's seit 1924 oder so. Das war, dass Schwarze und Weiße nicht heiraten können. Und es war nicht Schwarze und Weiße, sondern Schwarze und Colored dürfen. Also alle Nicht-Weiße. Das heißt, meine Frau inklusive. Da muss ich mal gucken. Normalerweise ist Color wirklich schwarz gemeint und vielleicht kommt es von Schwarz zu Schwarz drauf an, aber ja, noch eine Sache, was zu betonen ist, dass es nicht so ist. Ich hab Geschichten von meiner Lebzeiten, die mir erzählt wurden von Alabama oder Georgia oder sowas, wo man immer noch merkt, dass es gibt immer noch bestimmte kulturelle Regeln, woran sich Schwarze halten. Okay, ich meine, ich habe das eindeutig in The Talk-Folge erinnert, aber so, dass Schwarze, wenn man in der Schlange steht, im Supermarkt und man will bezahlen, eine Schwarze wird, wenn du ankommst, wird eine Schwarze hinter dir gehen. Immer noch. 2017. Das passiert immer noch. Und wenn man sagt nein, also, you know, und es auch wenn es von Akzent her eindeutig ist, dass man ein Yankee ist, trotzdem nein. Denn die Kassiererin, irgendjemand wird es weiter sagen und sie kann erschlagen werden oder gelyncht werden oder keine Ahnung. Also das passiert noch. Und deswegen, Es ist nicht so, dass diese Gesetze nicht gefolgt wurden oder dass Leute sagten, ach nee, bitte setz dich. Nein, nein, sie würden es sich nie trauen, das Gesetz zu brechen, bloß weil jemand es erlaubt. Denn wenn ein anderer das sieht, die Polizei hatte wohl erstmal nicht Besseres zu tun, denn es ist offensichtlich, in dieser Folge wird es offensichtlich sein, dass die Sheriffs und Polizisten bis ganz oben total rassistisch waren und handelten. Schwarzen hatten in der Polizei keine Chance, das heißt, Polizisten waren immer weiß und sie hatten wohl wirklich nichts Besseres zu tun, als diese Gesetze durchzuführen. Aber wenn es die Polizei auch nicht machte, dann kam die Ku Klux Klan. Wir reden jetzt über die dritte KKK. Für die Älteren siehet die Bürgerkrieg-Folge, die heißt The Late Great Unpleasantness. In Staaten wie Alabama und Mississippi waren die KKK wirklich mit der Regierung, also mit den Gouverneuren, mit der Staatsregierung verbündet. Das heißt absolut, das heißt, es war nicht gesetzlich, aber auch wenn sie verboten wurden, das war praktisch die Gestapo von der Polizei einerseits. Da könnte ich fast in Amerika Probleme bekommen, das zu sagen, aber es war so, das ist Tatsache. Sie waren, also die Polizei waren rassistische, also ja, das ist, ich weiß nicht, ob das, also sie waren schlimmer, als sie es sind, okay? Das kann man auf jeden Fall sagen. In Birmingham zum Beispiel bomben sie Häuser von Zivilrecht, so Aktivisten, selbst die Mutter von Malcolm X zum Beispiel, als er jung war, Martin Luther Kings Haus wurde gebombt, ich weiß jetzt nicht, ob es KKK war oder bloß Assholes, aber ja, yeah, also das ist also wirklich physische Gewalt, Intimidation, also sowas wie, also Terror, das sind Terroristen, auch wenn die Regierung sie nicht so nennen. So brennende Kreuze im Vordergarten und so, das ist eine ganz klare Warnung. Wenn man das brennende Kreuz ignoriert oder die Steine durch den Fenster oder so, das nächste ist der Tod. Wenn man die Warnungen ignoriert, kommt jemand um. Garantiert. Also die Warnungen sind nicht leer irgendwie so Intimidation oder Terror. Nein, denn der nächste Akt ist, also wenn man da nicht die Stadt verlässt, der nächste Akt ist ein Lynching oder Erschießen oder so. Und das ist nicht nur, das ist ganz systematisch. Das ist nicht nur so Brutalität, so Gangs, KKK, sondern eben, wie gesagt, mit der Regierung verbunden. Sie bekamen keine Jobs, sie hatten keine Chance, Polizisten selber zu werden. Wahrscheinlich nicht Anwälte, wahrscheinlich nicht Ärzte, wahrscheinlich bla 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 und so weiter und so fort. Ärzte von Schwarzen im Krankenhäuser, ja. Oder sie könnten nach Paris gehen und studieren und dann zurückkommen und dann Schwarze unterrichten als Lehrer oder Doktor oder Professor, ja. Aber in amerikanischen Schulen und Universitäten nicht. Okay, da gibt's, ich weiß nicht, wie viele Beispiele ihr da braucht, also Goodman Cheney und Swerner, das sind drei Zivilrechtsaktivisten, wurden von der Ku Klux Klan gekidnappt und umgebracht. Zwischen 51 und 52 wird geschätzt, auf jeden Fall ist das bloß in Atlanta, dass 40 Häuser in einem Jahr gebombt wurde. Oder zwei Jahre. Es sind meist nicht bloß irgendwelche Schwarze, sondern meist die Aktivisten. Meist die, die irgendwas mit der NAACP zu tun haben. Also NAACP, dann NAACP. Und also zum Beispiel in Florida wurde Harry und Harriet Moore umgebracht. Das ist, ja, yeah, NAACP ist National Association for the Advancement of Colored People eben. Nicht unbedingt Schwarze, sondern alle Farbigen, okay. Also in den 50er ist die Sache, man fing an, einerseits hier und da in manchen Orten, nicht Alabama, die waren so noch ganz total, ja, so primitiv, was Rassenbeziehungen angeht, aber in den 50er fing man an, so hier und da, gab es zum Beispiel 1954 gab es Brown versus Board of Education, wo die Supreme Court von den Vereinigten Staaten sagte, es wäre unconstitutional, es ist gegen die Verfassung oder es verstoßt gegen die Verfassung, dass man separate Schulen hat. Alright, die Sache ist, es passierte nicht über Nacht. Man sagte, okay, gut, man soll die Gesetze streichen, aber was jetzt? Wir haben ja separate Schulen, separate Lehrer. Es passt doch alles, wie es ist. Warum muss jetzt eine Schwarze zu einer weißen Schule? Und das Ding ist, stell dir vor, ein siebenjähriges Mädchen wohnt direkt neben einer Schule. Kann einfach, also direkt nebenan. Aber anstatt, dass sie zu dieser Schule geht, muss sie eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden manchmal mit einem Bus zu der schwarzen Schule, die Kacke war. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber die Lehrer, ich meine, wie gebildet waren die Lehrer, wenn sie nicht zur Uni gehen können oder nur bestimmte Unis gehen können? Es war einfach ein schrecklicher Kreis, wo es, also sowas von Klassen, System, das ist einfach, ja, yeah, okay, auf jeden Fall so langsam ging das durch. Dann erst Mitte der 60er Jahre, das ist das Focus von dieser Folge, das kommt gleich, Moment, kommt die Civil Rights Act von 64, das war Johnson, das ist ein Jahr nachdem Kennedy umgebracht wurde, und die Voting Rights Act von 65, das war dann nochmal Gesetze gegen Diskriminierung. Allerdings, okay, 75, KKK in Alabama ermordeten Willie Edwards Jr. Sie zwangen ihn, von einer Brücke zu springen. 63, ein NAACP-Mitglied, sie zerbombten eine Kirche, die 16th Street Baptist Church in Birmingham. 63, vier schwarze Mädchen wurden umgebracht und 22 verletzt. Ich weiß, es gibt so viele. 64, okay, ja, zwei ermordet. Und erst 2005 wurde der Klansman dafür verhaftet. Also 50 Jahre später, vor 10 Jahren. Also das ist nicht ehemalige Geschichte. Okay, was ich ja schon jetzt häufig erwähnt habe, ist, in meiner Stadt 1977 war das letzte Mal. Es gibt eine Brücke. Ich bin im Mai mit meinem Motorrad über diese Brücke gefahren. Wenn man direkt downtown San Francisco, Corvallis, Oregon, ist an einer Seite von einem Fluss, die Willamette, und auf der anderen Seite ist ein ganz anderes County. Das heißt, es hört plötzlich auf und da sind Felder. Und in der Richtung ist dann Albany und dann Interstate 5. Das heißt, man kommt von da. Und man überquert die Brücke und ist plötzlich in Benton County und Corvallis, Oregon. Das letzte Mal, dass ein Schwarzer gelyncht wurde, war eben von dieser Brücke gehangen. Gelyncht heißt gehangen, also aufgehangen mit einem Seil um den Hals. Das ist gelyncht. Und ja, das heißt so nach einem Richter, der Lynch hieß, der so oft Leute hängen wollte, dass er eben, das wurde dann das Verb für dem. Ja, also selbst, es ist so ein rassistischer Zeichen, so die Lupe von dem Seil, dieses Ding mit dem Knoten, das ist, manchmal ist es nicht ein brennendes Kreuz, sondern einfach, die hängen ein Seil in einem Baum im Vordergarten, das ist so, ja, yeah, so, pass auf oder du wirst gelyncht, so, das ist dein Seil. Auf jeden Fall, okay, das ist, und also ich komme aus Oregon, das ist ganz, ganz, ganz im Nordwesten, alright, also bei uns gab es auch die KKK, auf jeden Fall. Die Sache ist, was tun wir dagegen? Was machen wir? Wir, ich meine, okay, was machen Schwarze dagegen? Wie löst man jetzt dieses Problem? Wie lebt man jetzt als schwarz, weiß, alle untereinander und friedlich? Wie kommen wir jetzt dahin? Wie machen wir das? Wie wehrt man sich als Schwarzer? Kämpft man? Also wirklich, egal wie, einfach, man wehrt sich, man bildet Gruppen, das gab's. Also einerseits machten das Leute mit Gewalt, wenn es sein muss. Oder geht man eher so einen Gandhi-Approach, was ja in Indien geklappt hat. Also so non-violent, nicht gewalttätige Resistance. Oder, ja, also ein bisschen wie Jesus, so Frieden und durch die Lehre der Bibel. Oder ist Jesus nicht ein bisschen zu weiß, auf jeden Fall hier in Amerika, wie er abgebildet wird, vielleicht nicht durch Mohammed oder Islam, die Lehren von dem Koran? Das ist aber schwer in Amerika zu verkaufen, alright? Das ist ein hard sell. Vielleicht einfach eine politische Partei gründen und die Weißen mit ihrem eigenen Zwecken schlagen. Oder wie wär's einfach mit einer kompletten Revolution. Wie Kuba, wie Castro, wie die amerikanische Revolution selbst, wie die Franzosen. Einfach sowas. Irgendwas muss natürlich getan werden. Weiße stellt sich raus, nach 100 Jahren, nach 4, 5 Generationen, wissen jetzt die Schwarzen, dass Weiße nicht allein alles ändern werden. Und es wird sich nicht über Nacht alles verbessern. Nach dem Bürgerkrieg verbesserte sich nicht alles über Nacht, als Sklaven frei wurden. Und nach 100 Jahren guckten sich Schwarze um. Sie starben für dieses Land, mussten wieder im Zweiten Weltkrieg, wurden gezwungen zu kämpfen. Und jetzt kam Vietnam und jetzt müssen sie wieder sich anmelden. Für was? Ihnen geht es doch gut, die Weißen. Sie merken gar nicht, was sie den Schwarzen antun. Im Norden bekommen sie gar nicht mit, wie schlimm es im Süden ist. Was tun? Politisch was tun? Durch Gewalt? Durch Predigen? Yep. Durch alles. Alles wurde probiert. Ein Mann versuchte es mit Gewalt. Und zwar 1925 in Nebraska. Sein Vater kam aus Georgia. Ein Lay Speaker, sowas wie ein Prediger, aber ohne Seminar oder sowas, also keine offizielle Training oder so. Malcolm Little geboren, aber schließlich El-Hajj Malik El-Shabazz. Moment mal. Oder einfach Malcolm X. Ich würde den 1992er Film Malcolm X von Spike Lee sehr empfehlen. Denzel Washington ist Malcolm X und macht das Ganze toll. Also soweit ich weiß, also ich weiß nicht, wie Malcolm X eigentlich selber war, aber außer von Dokumentarfilmen und so, aber er sagte sowas wie, du bist kein Amerikaner, du bist ein Opfer von Amerika. Als Kind aber war er ein bisschen, also wie alle zu der Zeit in den 40er und so, frühen 40er, war er so ein bisschen Uncle Tom. Also er ließ sich seine Haare gerade machen, was sehr wohl, also in dem Film war das so gezeigt, dass es sehr brennt und schmerzvoll ist. Aber das taten wohl alle, lässt sich die Haare rot färben. In dem Film sagte er so, Denzel guckt im Spiegel ganz stolz und sagt, looks white, don't it? Also sieht weiß aus. Während seine Mutter schwanger in Nebraska war, da wurde mein Großvater geboren übrigens, also da hab ich auch irgendwie Familie. Die KKK gab es da auch natürlich und kam zu Malcolms Mutter, während sie mit ihm schwanger war. Also bevor Malcolm geboren wurde, war er schon Opfer der KKK. 4 von 6 von seinen Onkeln starben gewalttätiger Weise. Und seine Mutter war ein bisschen hell, weil ihre Mutter, also die Großmutter von Malcolm X, vergewaltigt wurde. Und deswegen heiratete die Mutter einen sehr dunklen Mann. Sein Vater starb aber, als er erst 6 war. Und obwohl es ein Autounfall war, die Versicherung sagte, dass es Selbstmord war und wollte nicht zahlen. Seine Mutter hatte einen Breakdown und verbrachte Jahrzehnte in die Kalamazoo State Hospital, also ein Krankenhaus, eher eine Anstalt. Und Malcolm und sein Bruder wurden adoptiert, gingen zu Foster Homes. Und erst 24 Jahre später bekamen sie ihre Mutter raus. Malcolm Little war sehr gut in der Highschool, aber schließlich droppte er aus, also ging einfach von der Schule, als ein weißer Lehrer ihm sagte, dass es ihm nichts bringen würde, Recht zu studieren, also Gesetz, Law, Recht. Denn Anwalt könnte er nicht werden. Das ist, er sagt, ich hasse das Wort, ich werde das Wort nicht sagen, aber er sagt, es ist kein realistischer Ziel für einen N-Wort. Und später, also Malcolm X schrieb ja viel, redete viel und später sagte er, wenn er so zurückblickte, er sah in der Schule einfach, dass es gab keinen Platz für ihn in der weißen Welt. Egal wie gut man ist, wie talentiert, was man kann, es war einfach unfair gegen einen gestapelt. In 5 Jahre, also von 14 bis 21, war er in Boston. Er war kurz in Flint, Michigan, wo es wieder, glaube ich, Probleme gab. Er zog nach Harlem, also New York, in 1943. Dort war er also in der Drogendealer-Szene, Gambling und ja, Racketeering, also so ein bisschen Mob, auch Raub und Pimping, also Zuhälter. Also er war in der Szene in Harlem. Und ja, also in Büchern, die ziemlich neu rauskamen eigentlich. Also das war nicht lange, man dachte das nicht lange über Malcolm X oder wusste nicht, aber es gibt auf jeden Fall Gerüchte, gute Gerüchte. Also ich sage das jetzt nicht ohne, ich würde keine leeren Gerüchte wiederholen, aber er war nicht nur Zuhälter, sondern vielleicht auch hier und da Prostituierter in New York und nahm Geld von Männern für Sex. Ob das jetzt wirklich ein Gerücht war, um ihn irgendwie komisch zu machen oder seine Memory zu schanden, aber das kam erst neulich raus und von Leuten, die wirklich, ja, also okay, auf jeden Fall, zu dieser Zeit wurde er Detroit Red genannt und vielleicht hatte er auch wirklich ein bisschen rötliche Haare wegen seinem schottischen Großvater, den Vergewaltiger. Er durfte nicht im Militär dienen im Zweiten Weltkrieg, da er den Draft Board, das ist so, die stellen einen, ja, nicht vor Gericht, aber die stellen einen vor ein paar Offiziere und die stellen dann ein paar Fragen. Und die entscheiden dann, ob man dann zur Armee geht oder nicht. Und Little sah, also Malcolm X sagte, er würde gerne zu den Süden gehen und die N-Wörter organisieren, also Nigger Soldiers, sagte er, uns ein paar Schusswaffen klauen und uns ein paar Crackers erschießen. Crackers, das ist ein rassistischer Begriff für Weiße. Cracker ist kurz für Whip Cracker, also Peitschen, Knaller, Cracker. Das heißt auch, also Cracker, das bekommt man auch mit einer Suppe. Cheese and Crackers. Crackers, das sind so diese. Ja, genau. Okay, auf jeden Fall. Also nach dem Krieg zog er nach Boston zurück. Also er ging nicht zum Krieg. Die wollten ihn nicht. Ja, okay, auf jeden Fall. Er wurde, also er brach in mehreren Häuser ein und irgendwann mal, also in wohlhabende weiße Familien brach er gerne ein. Das war so ein Hobby von ihm. Und irgendwann mal wurde er erwischt und verhaftet, nicht beim Einbrechen. Aber 1946, als er dann eine gestohlene Uhr reparieren ließ, irgendwie war das ein bisschen komisch und oder die Uhr war sehr teuer und die riefen die Polizei und stellte sich raus, die Uhr war geklaut und Malcolm bekam 8 bis 10 Jahre in die Charlestown State Prison. Ja, sie hat meine Prison-Folge. Aber damals war das noch anders. In den 40er, 60er, 50er war das noch ein ganz anderes Ding, als ich beschrieben habe. Aber als Malcolm Little im Gefängnis war, traf er ein paar interessante Leute. Erstmal John Brembery, das ist der erste Person, die er wirklich als Redner so wirklich Respekt hatte, einfach wie er mit Worten umging. Und fing wirklich an zu lesen. Also das Intellektuelle in ihm wurde geweckt, okay, in dieser Zeit. Er hatte auch wohl reichlich Zeit zum Lesen jetzt. Und in dieser Zeit schrieben ihn viele von seinen Brüder und Schwestern, jetzt wirkliche Brüder und Schwestern, nicht jetzt in dem African-American-Sinn, über die Nation of Islam, also eine muslimische Gruppe, aber eine schwarze nationalistische Gruppe, die auch Muslims waren. Und also sehr, auch religiös eben, aber predigen schwarze Unabhängigkeit, also Self-Reliance, dass sie sich selber für sich selber sorgen und alles für sich selber machen, dass sie dann ihre eigene Wirtschaft bilden und schließlich die Weiße einfach nicht mehr brauchen. Das ist so die Idee von Nation of Islam. Manche von ihnen wollten auch wieder zurück nach Afrika, also irgendwie erstmal wirtschaftlich in Amerika okay sein und dann das Geld dafür benutzen, dass man wieder nach Afrika zieht und dann auch die Wirtschaft von Afrika hilft. So, das war so das lange Plan von ihnen. Und dann auch das, also zu dieser Zeiten, so 40er, 50er, gab es ja noch Kolonien und dann, sie wollten eben Afrika von den europäischen Ländern zurückerobern. Genau, so England und Frankreich und so. Okay. Ja, da fing er sich an zu interessieren. Ein paar Jahre später, also 48 jetzt, schrieb er direkt an Elijah Muhammad, der Anführer der Nation of Islam. Muhammad schrieb zurück, sagte ihm, er sollte seine Vergangenheit vergessen und anfingen zu Allah beten und wirklich bescheiden sein und das Ganze. Und also so religiöse Weise, you know, religiös zu sein. Und er wurde ein Mitglied von der Nation of Islam und fing an, regelmäßig mit Muhammad zu schreiben. Elijah Muhammad. 1950 eröffnete die FBI eine Akte, einen Ordner, Akte, Dings, über ihn, denn es gab einen Brief von Little an Präsident Truman gegen den koreanischen Krieg, der damals herrschte. Und in dem Brief erklärte er sich zum Kommunisten. Und das war genug, dass dann die FBI ihm auf die Spur ging. Das war eigentlich nicht sehr schlau damals. Also Kommunisten war schon... Ja, okay, auf jeden Fall. Er fing an, das gleiche Jahr noch, ein bisschen später, 1950, fing er an, seine Briefe mit Malcolm X zu unterschreiben. Er erklärte in seinem Buch und auch der Presse und so, dass X, das ist für Muslime, also sagte er, dass X ist die wahre, also weil der wahre afrikanische Nachname vergessen war. Die ganze Familiengeschichte wurde weggerissen. Und man wusste nicht mehr, woher man kommt. Kommt jetzt die Familie aus Senegal oder Kamerun oder absolut keine Ahnung. Bis heute die DNA-Analysen möglich sind, also erst ein paar Jahrzehnte, hatten sie keine Ahnung, absolut nicht, welche Stämme oder welche Orte von Afrika sie herkamen. Man kann es immer noch nicht sagen, so welche Familien und genau. Also, aber auf jeden Fall ihre Nachnamen sind jetzt für immer verloren und deswegen, also ich weiß, also Dow, so hießen auch die in Schottland, also das ist so die Sache. Und Little war auf jeden Fall nicht jemand in Afrika. Ja, auf jeden Fall deswegen, wenn man es nicht weiß, ist das halt dieser X-Factor. Und das ist also X, ja, also Malcolm X sagte eben, dass er ersetzt seinen Sklavennamen. Das war so das Ding damals. Man nannte es den Sklavennamen Little. So, ja, okay, auf jeden Fall. Er sagte, ja, irgendein bläuäugiger Teufel mit Namen Little hatte sich in seiner Familie mit Gewalt eingemischt. Irgendwie sowas. Und deswegen, Little ist ein Schandenname, ein Sklavenname. Und ja, yeah. Okay, lange Geschichte kurz. Malcolm X geht zum Gefängnis. Elijah Muhammad sagt, nicht manche Weiße sind Teufel, alle Weiße sind Teufel. Denk mal drüber nach. Nenne mir einen guten Weißen. Das sagt er, das ist ein Zitat. Und er ist unglaublich treu zu Elijah Muhammad. Nach 12 Jahren wird er schließlich mit Elijah Muhammad und der Nation of Islam brechen und als Kennedy erschossen wird zum Beispiel, also das ist ein Beispiel, was wie Malcolm X drauf war, er sagte, the chicken is coming home to roost, das heißt, die Hühnchen kommen nach Hause, nee, das heißt, das ist Unsinn auf Deutsch, aber das sagt, you reap what you sow, das ist, man bekommt, was man, ja, also, das ist halt Drama. Also, in einer Weise heißt das, Kennedy bekam, was er verdient. Denn Kennedy bekam die schwarze Stimme. Das war der erste Präsident, der die schwarze Stimme wirklich benutzen konnte, politischerweise. Und wurde auch zum Präsidenten. Okay, auf jeden Fall, es gab einen anderen Weg. Ja, also Malcolm X war wirklich, ja, er reagierte auch gegen Martin Luther und sagte, ja, nicht ohne Gewalt geht, aber solange man Gewalt gegen uns ausübt, werden wir auch mit Gewalt zurück antworten. Eindeutig. Malcolm X war absolut dafür. Ein anderer, fast genauso alt, bloß 3 Jahre jünger, 1929 geboren, war Martin Luther King Jr. Er war ein amerikanischer Baptistenprediger und kein Lay Preacher, sondern ein wirklicher, auch Aktivist natürlich. Und er hatte eine andere Idee, denn er war erstmal Christ und nicht Muslim. Und zweitens war er wirklich, er hat sehr früh Gandhi, Mahatma Gandhi gelesen und sah den Wert in einer nicht gewalttätigen Resistance, also Aktivitäten und so. Malcolm X war sehr arm, musste rumspringen von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort. MLK nicht. Er hatte ein gutes Haus, sein Vater war ein guter Redner, selbst ein Prediger, kein Leihprediger, sondern wirklich ein guter in der Community. Und seine Eltern waren wirklich groß in der Community. Sein Vater, ein Prediger in Atlanta. Atlanta hat eine sehr große, fast wohlhabende schwarze Gemeinde. Und so gesehen war sie sicher. Vielleicht sogar ein bisschen wohlhabend, so fast, also so gut wohlhabend Schwarze zu der Zeit sein konnten, auf jeden Fall. Martin Luther King Sr., die nannten ihn einfach Daddy King. Er wurde wirklich in den Rural South geboren, auch in einer guten Familie. Er war ziemlich leise. Er leitete die Ebenezer Baptist Church. Und diese Ebenezer Church, diese Kirche war wirklich so das Hauptding in der Gemeinde, in der schwarzen Gemeinde in Atlanta zu der Zeit. Also MLK war wirklich so fast von einer adligen Familie, was Atlanta angeht, von den Schwarzen. Mit 15 Jahren war er mit der Highschool fertig, mit Abschluss. Im Gegensatz zu Malcolm X, der einfach mit 15 von der Highschool ging, Martin Luther King ging zu College und wurde schon mit 18 zum Minister, also Prediger, und ließ Gandhi schon sehr früh. In College traf er ein weißes Mädchen. Sie gingen an ein paar Dates, aber es funktionierte nicht. Sie sagte später in einem Interview, sagte sie, es war einfach der falsche Zeit, ein falscher Ort, eine mixte Hochzeit, Heirat zu der Zeit wäre tödlich in Georgia, in Atlanta. Und also Schwarze wären für viel weniger gelyncht, sagte sie. Schließlich heiratete er doch eine schwarze Frau und sie zogen nach Montgomery, Alabama, wo er als Prediger wirklich einen Namen für sich machte. Er wurde schon sehr früh dann auch, also in Montgomery sah er, 1955 gab es das Montgomery Bus Boycott. Okay, 57 wurde er Mitgründer von den Southern Christian Leadership Conference, die SCLC. Da war er der erste Präsident.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Und mit den SCLC machte er so die ersten großen Schritte als Teil der Zivilrechtbewegung, zum Beispiel in Albany, Georgia, 62. Aber halt, die Montgomery Bus Boycott, das veränderte, das setzte sein Leben in einer anderen Schiene, okay? Das veränderte sein Leben ein bisschen, das brachte ihn ein bisschen eher in die Richtung von, also als religiöser Prediger zu politischer Aktivist ein bisschen. Denn er wurde einfach zu Anführer diesem Boykott. Nicht unbedingt als Freiwilliger, sondern man kam einfach zu ihm. Nicht nur das, sondern das Treffen. Sie kamen zu seiner Kirche und trafen sich dort. Und das heißt, er wurde einfach zur Leiter, ob er das wollte oder nicht. Und laut seiner Predigen, also alles verlief nach seiner Philosophie und auch Theologie und deswegen also nicht gewalttätig. Er war also wie in der Bibel, turn the other cheek, also wende die andere Backe oder keine Ahnung. Und MLK konnte reden und sie hörten ihn zu. Ich finde, wie er, also seine Art zu reden ist einfach hervorragend. Ich könnte stundenlang seine Reden zuhören. Ich finde, also wie er redet, ist auf jeden Fall, also ich sehe den Charme in ihn und wie die Menge zurückantwortet, das ist wie so diese südliche Kirchen, so, und yeah, tell it. Und der redet so ganz langsam und so, you know, I had, you know, also ich denke jetzt gerade an die I had a dream Rede, so I had a dream last night und alle so, yeah, also das ist immer so die Reaktion von der Menge und so einfach, ja, toll. Also wie in den Baptistengemeinden in den Süden eben, so, yeah, preach it, brother, und amen und hallelujah. Okay, auf jeden Fall, yeah. Das Ding ist, MLK, wie Gandhi, er dachte sich, selber, also er machte die persönliche Entscheidung so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, auf jeden Fall als Martyr sterben, aber ich glaube, er war dazu bereit einerseits, aber in den Süden in ein Gefängnis kommen, davor hatten Schwarze Angst. Das war gefährlich, das war heiß, man hatte Durst, man könnte verhungern, das war nicht cool. Das hatte also. Fast nichts hatten Schwarze mehr Angst als vor Gefängnis, außer Lynching. Die Sache ist, MLK hatte vor Gefängnissen keine Angst und deswegen gab es so wirklich, also er geriet in Gefahr, denn Leute sahen ihn als eine, also weiße Rassisten sahen ihn als eine Gefahr. Und als eine, so diese Führungsposition wurde er wirklich zum Ziel der KKK. Die KKK wussten von ihm. Er bekam dann in kürzester Zeit 50, also 50 Briefe und mehrere Anrufe, einfach Drohungen und Todesdrohungen und sagten, dass er die Stadt verlassen soll und so weiter und so fort. Birmingham war wirklich, also Birmingham, wie, also, das ist Alabama, da waren sie wirklich am rassistischsten, whatever. Und total, also absolut nicht integriert und absolute so Rassentrennung. Und deswegen, was MLK immer so machte, ist, er suchte sich einen, den Oberrassisten raus, den stursten, der einfach, den er wusste, der zu weit gehen würde. Also wer ist der Trump dieser Situation, okay? Wen kann man leicht pieksen, der dann explodiert? Und er wollte eben, dass dieser, also in diesem Fall war es der Polizeichef von Birmingham, und er wollte einfach, dass der Polizeichef zu weit geht und einfach, dass dann auch Weiße Erbarmen haben und Mitleid haben. Genau wie Trump. Also das ist genau was man zu Trump jetzt macht. Man muss ihn ja nur leicht pieksen und er explodiert und das ist jedes Mal ein Skandal. Und mittlerweile haben die Linken den Dreh raus und genau das hat MLK gemacht. Einfach den größten Deppen, den größten rotesten Kopf gesucht und ihm ein bisschen angepiekst. Leute kamen zu King. Mit Schusswaffen, mit Gewehren, mit Pistolen und King schickte sie weg. King sagte, ein Auge für ein Auge oder Zahn für ein Zahn, da hinterlassen wir eine Nation, das zahnlos und blind ist. Die NAACP und King sahen sich auch nicht unbedingt immer, also waren auch nicht immer gleich oder machten sich ein bisschen Konkurrenz. Es ist schwer zu sagen, auch Malcolm X und King kritisierten sich, weil. Also die logische Dings wäre, warum haben sie nicht zusammengearbeitet oder keine Ahnung, aber Malcolm X war Muslim und King war Christ und sie, beide sehr strenggläubig und beide irgendwie, also kamen von so verschiedenen Richtungen, dass es irgendwie nicht dazu kam. Aber auf jeden Fall, okay. 1963 organisierte er Protests in Birmingham. Da muss ich, ja, also, ja, da muss ich erwähnen. Weil das ist ein Name, den man oft hört. Also MLK in Montgomery mit dem Busboykott. Das fing mit Rosa Parks an. Rosa Parks war einfach eine Frau. Sie war müde und weigerte sich aufzustehen und während ein Weißer sitzen wollte. Und mit diesem kleinen Akt, also sie wurde von dem Bus geschleppt, sie kam ins Gefängnis und hier und das und deswegen eben machten das mehr und mehr. Rosa Parks, es gibt Statuen von ihr. Fakt ist, sie ist nicht die Erste. Sie war das perfekte Opfer einfach. Die war, weil sie, ich glaube, sie war vielleicht sogar eine Krankenschwester, ich weiß es nicht mehr, aber sie war einfach eine totale unschuldige Frau und brutal behandelt, weil ein weißer Mann sitzen wollte. Okay, auf jeden Fall, es ging weiter in Birmingham. Es gibt immer mehr und mehr, also im gleichen Jahr, genau, er wollte ein Buchverkauf, so Buchverkaufstour. Und eine schwarze Frau stach ihn einfach sehr nah ans Herz, so in der Brust mit einem Messer. Und sie war nicht rassistisch, also sie war schwarz, aber sie war auch nicht politisch oder so, sondern einfach eine, you know, geistesgestörte Frau. Leitete auch auf diese Sandwich-Shop-Sit-Ins. Das beschreibe ich so ein bisschen in der Separate But Equal-Folge. Sandwich-Shops, einfach in einem Restaurant zu sitzen, an der Bar und ein Sandwich bestellen. Man könnte eine zu essen bestellen, aber wenn man Schwarzer war, muss man das zum Mitnehmen kaufen und nur Weiße dürften sich setzen in manchen Orten. Und deswegen, manche Schwarze, so 5 oder 6 Studenten würden reinkommen in ein Restaurant und sich einfach hinsetzen. Sie würden natürlich nichts serviert bekommen, klar, aber man könnte auch nichts gegen sie tun. Das waren dann zu viele. Und meist kamen sie auch von anderen Orten. Das heißt, die KKK könnte nicht rausfinden, wie sie hießen und ihre Familien ermorden oder keine Ahnung, oder drohen, sondern das waren so Studenten und die gingen dann zu anderen Städten und in einer Gruppe und machten dann Sit-Ins. Also sie saßen in Restaurants. Also ohne Gewalt. Genau das, was Martin Luther King predigte. Es ging ohne Gewalt. Einfach die in den Busse sitzen, einfach die Restaurants benutzen, einfach die weiße Trinkhähne benutzen. So machten die das und so bekamen sie auch von King Unterstützung. Dann gab es im ganzen Süden Sit-Ins. In Montgomery und Birmingham und so, da gibt es, ich glaube, Birmingham, gibt es Statuen von, wo Kinder von diesen großen Wasserkanonen geschossen werden und sie also einfach rumgeschmissen werden, weil sie ja wirklich kleine Kinder sind. Und das gibt es jetzt in Bronze, so in diesen Orten. King wurde auch mit den Studenten einmal verhaftet und ja, das war 1960, kurz nachdem Kennedy Präsident wurde. Und King wandte sich auch an Freunde in New York in der Kampagne. Und deswegen, also King und Kennedy hatte so eine, also durch Bekannte und so eine Beziehung eigentlich. Jemand sagte in der Kampagne zu Kennedy, verstehe King, also was er predigt, was er sagt. Und du wirst alle schwarzen Stimmen bekommen, die du brauchst, sagte er zu Kennedy. Kennedy rufte sogar King an. Genau, die schwarze Stimme machten die Democrats in die White House. Democrats waren jetzt die Guten, wie heute. Trump ist Republican. Obama ist Democrat, Trump ist Republican. Also Democrats waren die Pro-Slavery und Republicans waren die Anti-Sklaverei. Aber dann, ja, unser erster Präsident war die Democratic Party. Okay, auf jeden Fall, er ist der schwarze Präsident. Alright, Montgomery, Rauch, es gab Tränengas, es gab immer wieder Angriffe, Ziegelsteine, die Freedom Riders, das sind diese Gruppe von Studenten, die durch den Süden in Busse ankamen und dann diese Sit-Ins und so organisierten. King ging nicht weit genug für die Freedom Riders und waren nicht immer ein Fan und kritisierten ihn. Da gab es auch so die Wilderness Years, wo King einfach so 4 Jahre lang, was in Montgomery funktionierte, funktionierte nicht überall und King wurde hier und da so. King wurde eigentlich, die Sache ist, er war zu seiner Lebzeiten eigentlich nicht als so wichtige Person gesehen wie nachher. Und hat die sogar vergessen. Wahrscheinlich der Höhepunkt von seiner Karriere, sage ich mal, war 1963 organisierte er den March on Washington, wo sie in Washington D.C. marschierten und wo er dann auch die berühmte I Have a Dream Speech Rede hält. 250.000 Leute versammelten sich vor dem Lincoln Memorial in Washington D.C., und außer die Rede von Lincoln selbst, der die Sklaven 100 Jahre davor befreite, ist eben die berühmteste Rede von Martin Luther King Jr. Wir werden nicht im Tal der Verzweiflung schweigen. Ich sage Ihnen, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen entgegensehen, habe ich immer noch einen Traum. Es ist ein Traum, der seine Wurzel tief im amerikanischen Traum hat. Ich habe einen Traum, dass sich diese Nation eines Tages sich erheben wird und der wahren Bedeutung eines Glaubensbekenntnisses. Wir halten alle diese Wahrheiten als offensichtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, gerecht wird. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügel von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der mit der Hitze der Ungerechtigkeit und der Hitze der Unterdrückung schmort, zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Alright, wenn ihr die ganze Rede hören wollt, ich habe das ganze Ding übersetzt bei, die Folge heißt I Have a Dream, die Rede habe ich schon übersetzt, das war ein Ausschnitt von dieser Rede. Das ist eine sehr rührende Rede eigentlich, also faszinierend anzuhören auch.
Sweltering with the heat of oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Es ist das erste Mal, dass sowas in Live-Fernsehen kam. So eine Rede, so ein Protest. Yeah, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Die Folge müsst ihr einfach mal hören. Hört diese Folge, bitte, bitte, bitte. I have a dream. Okay, auf jeden Fall, 55 war das Boykott von den Bussen. 57 war das erste Mal, als die amerikanische Öffentlichkeit wirklich von Malcolm X bekannt wurde. Ein Mitglied der Nation of Islam, Hinton Johnson, wurde in New York von zwei Polizisten erschlagen. Er und zwei andere sahen erstmal, wie Polizisten einen Schwarzen mit den Schlagknüppel schlugen. Und dann sagte er, also er schrie die an, hey, ihr seid nicht in Alabama, das ist New York. Und eines der Offiziere ging auf Johnson los. Sie schlugen ihn so hart in New York. Sie schlugen ihn so hart, dass er Contusions hatte, subdural hemorrhaging, also er blutete im Hirn. Alle vier Schwarze, also er war mit drei Kumpels, zwei Polizisten, und sie verhafteten diese vier Männer. Augenzeugen sagten dann, es kam dann raus und Malcolm X mischte sich ein. Er ging zu den Polizeistationen mit einer Gruppe Muslims. Erst sagte die Polizei, dass keine Muslimen da waren. Aber es kamen immer mehr und mehr dazu, bis schließlich 500 vor dem Polizeirevier. Okay, diese Szene ist wahrscheinlich die beste Szene von Malcolm X, right, von dem Film. Aber es sind so 500 Leute und an dem Film ist es so eine Reihe von Leuten in so mit so Fedora, so schicken Hut und Anzug und dann so Mantel und so und alle so Schwarzlederhandschuhe, so richtig schön angezogen, richtig schick. Und sie bilden die vorderste Reihe, bewegen sich gar nicht und hinter ihnen die jubelnden, also Demonstranten halt. Und das soll wirklich passiert haben, ist die Sache. Malcolm X steht vor der Menge, endlich kommt eines der Polizisten raus oder der Chef, keine Ahnung, und sie reden ganz kurz und Malcolm X gibt bloß ein Handsignal und die, also praktisch, als wären sie Soldaten, drehen sich die Muslims, also die Nation of Islam, so im Halbkreis oder Viertelkreis und marschieren in Einzelreihe weg. Und die Menge sieht, dass die weggehen und gehen einfach auch weg. Und der Polizist sagte der New York Amsterdam News, keine einzige Person sollte so viel Macht haben. Und in dem Film ist das halt, also das sagt er dann auch in dem Film, also nicht in Zeitungen, sondern er sagt das einfach in dem Film. Und das ist halt Denzel Washington, wie er einfach so einen kleinen, so mit einem Finger so irgendwie zeigt und die, und alle drehen sich und marschieren einfach ab und kein Wort wird gesagt. Das ist, ja, also Malcolm X ist schon eine sehr interesting Character auf jeden Fall. Er nahm seine Rolle als Muslim auch sehr ernst. Er reiste zum Mittleren Osten. Er machte die Pilgerfahrt nach Mekka, also den Hajj. Und er lebte wie Martin Luther auch ein sehr gefährliches Leben. Es gab Attentatversuche. Molotov-Cocktails wurden in sein Fenster geworfen. Also sein Haus wurde mindestens einmal abgebrannt. Er sagte, also Schwarze sind die originalen Menschen auf der Welt, was, ja, das ist wahrscheinlich wissenschaftliches Fakt, okay. Aber dann sagt er auch, dass weiße Leute die Teufel sind, are devils, dass Schwarze besser als Weiße sind. Also das ist wiederum rassistisch, eindeutig. Also er sagt, you know, Schwarze sind stärker, intelligenter, klüger, besser als Weiße. Und dass das Untergang der weißen Rasse imminent ist. Wir sind kurz davor, der Untergang der weißen Rasse. Kurz danach reiste er nach Afrika, er reiste nach Frankreich und nach England. Er reiste nach Afrika, wo genau, weiß ich jetzt nicht, aber auf seinem Rückweg nach Paris und nahm sogar in einer Debatte in England bei der Oxford Union Society teil. Er ging dann im nächsten Jahr ein zweites Mal nach England. Da gab es eine Organisation in London, die hieß die Council of African Organizations in London, und da hielt er auch hatte ein Treffen mit ihnen. Er wollte nach Frankreich zurück, aber sie verweigerten ihn den Eintritt. Also er reiste auch zu Smethwick in Birmingham in England und wollte da auch, also die, da in England hat auch Schwarze und da gibt es auch Probleme, und er wollte halt für diese schwarzen Communities dort was machen. Er sagte über Smethwick insbesondere wirklich schreckliche, schreckliche Dinge. Also er verglich das Ganze mit Hitler und sagte, Schwarze werden dort wie Juden unter Hitler behandelt. Das war, und dann ging er weiter in einer sehr, sehr dunklen Weise fort. Okay, auf jeden Fall, im nächsten Jahr schon gab es einen Attentat, einen sehr brutalen Attentat gegen Malcolm X. Er stand auf der Bühne und mehrere Leute schossen ihn. Erschossen ihn. Einer hatte eine abgesägte Schrotflinte und zwei andere so semi-automatische Pistolen. Also schon, er starb kurz danach. Also als er im Krankenhaus ankam, war er schon tot erklärt. Es waren Mitglieder der Nation of Islam, die dachten, dass Malcolm X es kaputt gemacht hat, die Bewegung. Und die Attentäter haben eine ganz andere Geschichte. Da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde erzählen, aber das ist auch sehr interessant. Ich hoffe immer, ihr schlagt dann zumindest die Wikipedia-Seite oder zumindest irgendwas, einen Dokumentarfilm, die ich immer erwähne, oder diese Filme. Ich hoffe, ihr guckt dann nach diesen Folgen, dass ihr dann neugierig seid und guckt das dann nach. Aber okay, diese Folge wird schon viel, viel zu lang, denn es gibt eine dritte Möglichkeit. Eine mit Gewalt, eine friedlich, aber wirklich, also in Massen einfach sich wehren, aber nicht mit Gewalt, ohne Gewalt. Dann gibt es eine andere Methode, und zwar Gewalt ist eigentlich nicht genug oder nur ein Teil des Ganzen. Denn was wäre es, wenn wir eine ganze politische Partei gründen gegen die Republicans und Democrats? Das sind doch alles Weiße. Was ist, wenn wir eine eigene Partei haben, die Schwarzen? Und was ist, wenn es gar nicht mal so unmöglich wäre, dass man sich komplett eine Revolution organisiert? Denn im Jahre nach Malcolm X's Tod in 65 gründeten Dr. Huey... Okay, halt. Diese Folge ist besser geworden, als sie eigentlich sein sollte, sage ich mal so. Denn jemand hat mir ein Buch in die Hand gedrückt. Und das ist sehr komisch, denn jemand hat mir die Buch von Huey Newton in die Hand gedrückt. Es ist ein sehr radikales Buch. Das heißt To Die for the People. Und die Sache ist, ich hab meinen Kumpels erzählt, was ich so mache mit diesem Podcast. So, irgendwann mal war ich super, super gestresst und ein Kumpel hat bei mir übernachtet, weil er wohnt in Oakland und sein Büro ist hier in Santa Clara. Und also ein African-American, ein Schwarzer. Und er ist so hier jede Woche oder so einmal. Und ich habe ihm erzählt, also einmal war ich halt wirklich gestresst. So, ich kann keine 4. Juli-Folge machen. Und ich habe stattdessen eine Sklaverei-Folge gemacht und, you know, habe ihm darüber erzählt. Und er hat sehr interessiert zugehört, meine ganze Philosophie hinter der Folge und was ich gemacht habe und überhaupt der Tag und die Reaktion von euch und anderen Podcaster und so. Und er war super begeistert. Und die nächste Woche, als er ankam, drückte er mir ein Buch in die Hand. Ein sehr radikales Buch, was ich jetzt gelesen habe, aber das war, okay, 1966 gründete, und deswegen sage ich, dass diese Folge viel besser geworden ist, als einfach ich alleine machen konnte, denn jetzt habe ich, schon seit ein paar Monaten habe ich African-American Berater. Ich habe Leute, die, also erstens, sie wohnen in Oakland und Berkeley und so, also in der East Bay. Und die wollen erstmal, dass ich die Sklaverei-Folge übersetze, denn sie wollen es auf Englisch hören. Dann die Tag-Folge, auch wenn sie dann, ich habe den Artikel ihnen geschickt, aber die wollen die Folge hören, also wie ich das gesagt habe. Und die wollen, dass ich in Berkeley, dass ich in der Universität von Berkeley irgendwas sage. Und weil die kennen, die Schwester von eines von ihnen ist dort Professorin. Und ich denke mir so, what the fuck ist passiert? Ich bin Bayer. Nee, Moment mal, was ist hier los? Aber der Punkt ist, auf jeden Fall habe ich dieses Buch To Die for the People gelesen. Und das ist eines der Gründer von der Black Panther Party. Das ist wahrscheinlich das Radikalste von dieser Bewegung, was ich gelesen habe. Und er war auf jeden Fall die jüngere Generation. Und es ist auch kein Zufall wahrscheinlich, dass es im Jahr nach Malcolms Tod war. Denn Malcolm starb und es war für viele Schwarze einfach eine Riesentragödie. Eine fast unvorstellbar große Tragödie. Also Malcolm X war wirklich ihre einzige Hoffnung irgendwie so, dass endlich sich was ändern wird. Und dann wurde er erschossen. Und das war für die Community einfach schrecklich. Und dann im nächsten Jahr gründeten dann eben zwei Leute eine politische Partei. Bobby Seale und Huey P. Newton, der schließlich seine Doktorarbeit bekam, also Dr. Huey Newton, gründeten die Black Panthers in 1966. Klar, dass mein Kumpel sich hier interessiert, denn er kommt aus Oakland. Also Huey Newton kommt aus Oakland, wo meine Kumpels hier auch herkommen. Und er war, okay, die eine Sache ist, also das Ganze von Malcolm X, aber jetzt nochmal eine Stufe hochdrehen. Denn, also das Buch fängt an mit, das ist erstmal eine Geschichtsdings, aber, das Kapitel 1 ist so die Geschichte von Revolution, so die Industrial Revolution in England, diese Revolution in Amerika und Frankreich, das und dann die nächste Generation und dann die Revolution gegen die Briten und so und oder also die Kolonisten gegen die, die jetzt dann so passierten in den 50er, 60er, so zu dieser Zeit und also in Afrika und so. Und also Briten waren so in dieser Hinsicht die Bösewichten, die kolonistische Machten. Aber er beschrieb dann auch, dass Amerika dann diesen und diesen Fehler machte und das und das. Und jetzt sind die eine große kapitalistische Macht. Und die nächste Revolution, die er erwähnte, war die von der Sowjetunion in 1917. Und er war sehr begeistert von Marx und Lenin. Und ich bin das nicht. Also von Lenin schon absolut gar nicht. Also nee, ich liebe Lenin, was Geschichte angeht. Aber was seine Philosophie angeht, I'll pass. Da bin ich wohl doch ein bisschen zu amerikanisch. Aber Marx, okay, ja, es ist interessant. Ich rede gerne über Marx, kein Problem. Das ist höchst so interessant, Gespräche zu führen. Aber Huey Newton war ein bisschen mehr. Also auf jeden Fall, er bekam auch eine FBI-Akte wegen kommunistische Dinger und so das Ganze. Lange Geschichte kurz, aber er war wirklich Antikapitalist. Er war für Revolution. Was in Amerika? Also er war für die Bewaffnung von Schwarzen, das Recht auf Schusswaffen, also, you know, was ist das Amendment? Auf jeden Fall das Amendment, das sagt, alle dürfen Waffen tragen. Er sagte, alle Schwarzen sollen in der Öffentlichkeit Waffen tragen, bla 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 bla. Er hatte einen 10-Punkte-Manifesto von der Partei. Und Punkt 3 erwähnte Deutsche. Sein Ding war, dass Heute helfen deutsche Juden in Israel, also so wie Deutsche heute Israel hilft, sagen wir mal, so sollten weiße Amerikaner den Schwarzen zurückzahlen. Das war sein Punkt bei Punkt 3 in seinem, das steht direkt da bei dem Black Panther Manifesto. So. Und dann ein anderes war, weil es jetzt zur Zeit von Vietnam schon war, das fing schon an, dass sie auch nicht im Militär dienen sollen für die weiße Regierung. Warum denn? Und er sowieso als praktisch Kommunist war dann sowieso für die Nordvietnamesen und Charlie und so, nicht für die US Army. Und gleich in dem Buch steht drin, also Polizisten heißen Pigs, also Schweine, großgeschrieben, P, also ist bei uns ja nicht normal großgeschrieben. Und also er sagt zum Beispiel die Berkeley Pig Force. Das ist bei mir um die Ecke. Das ist komisch, dass er schrieb dann lauter Sachen, die passiert sind und die passierten eben hier, wo ich jetzt wohne. Das war so, also er schrieb, das Buch war Schriften von 67 und dann 70, 71, also die 4, 5 Jahre da, so mehr oder weniger. Er sagte, die Black Panther Party soll laut sein, eine offene, also sehr, sehr, das ist das Ding. Es Weiße hatten Angst vor diese so Lederjacke und dieses französische Hut, wie heißt das Ding? Und irgendwie so, ja, also in die 60er, 70er, 70er dann vor allem, Weiße hatten Angst vor ihnen und immer so bewaffnet und hatten dann wirklich ihren eigenen Jive, ihren eigenen Slang, da, so aus Absicht. Sie wollten anders als amerikanischen Englisch hören und das nannte man dann Jive. Das ist schon jetzt ausgestorben. So 70er Jive gibt's nicht. Und da ist auch der Begriff The Man, so working for the man. Wir sagen das und so, aber er schreibt das immer so groß, the man. Und the man ist natürlich, das sind Weiße einfach. Und die zitiert die Bibel. Er schreibt über die Friedensbewegung gegen NAM, also gegen Vietnam. Und er schrieb auch über die Frauenrechtebewegung und die Schwulenrechtebewegung 1917. Er wohnte ja direkt hier in Berkeley. Das heißt, San Francisco ist direkt über die Bucht. Und das passierte genau in diesen gleichen Jahren. Höret die Folge MLK. Der war direkt, ich meine Harvey Milk. Milk war direkt gegenüber der Bucht von Huey Newton. Okay, und von diesem Kapitel, da war ich wirklich fasziniert, denn das war nicht normal. Also meiste waren zu der Zeit homosexuell, like homophobic, also homosexuell feindlich. Einfach 99% der Bevölkerung, also außer man war selber schwul. Wenn man nicht schwul war, dann hatte man was gegen Schwule. So, das war diese Zeit. Und ich habe da einfach mal einen Paragraph übersetzt, denn ich finde das sehr enlightened, also sehr, ja, okay, das sind jetzt nicht meine Worte und ich würde das auch nicht Wort für Wort so sagen, aber was Dr. Newton schreibt ist, okay, er schreibt, in den vergangenen paar Jahren fragte man, wie man sich gegenüber den Frauenbewegung und die der Homosexuellen verhalten soll, alright? Und er schreibt, egal was deine persönliche Meinung und deine Unsicherheiten, like insecurities, gegenüber die Liberation Movements der Schwule und Frauen, in Klammern schreibt er, und ich spreche über Homosexuelle und Frauen als unterdrückte Gruppen, okay, also genau wie Schwarze, dann schreibt er, wir sollten mit ihnen in revolutionäre Weise vereinen. Ich sage, was auch immer deine Unsicherheiten sind, weil wir wissen genau, unser erster Instinkt ist, man will ein Homosexueller aufs Maul hauen. Hit in the mouth, schreibt er. Und nicht ich, das schreibt er. Und man will, dass eine Frau schweigt. Wir wollen einen Homosexuellen schlagen, weil wir Angst haben, selber homosexuell zu sein. Und wir wollen die Frau schlagen oder ihr Maul stopfen, weil wir Angst haben, dass sie uns kastriert. Oder nehmen die Eier, die wir sowieso nicht hatten. Das hat er geschrieben. Wir müssen mehr uns selber sicher sein, schreibt er. Und damit Respekt haben und Gefühle für die unterdrückten Leute. Das heißt, wenn man selbstsicher ist, wenn man nicht selbstsicher ist, dann hat man Angst vor alles. Angst, Angst, Angst. Man fürchtet sich vor alles, okay? Und er sagt, die meisten weißen Rassisten sind die Ärmsten. Denn es sind die Ärmsten, die Angst haben, dass sie dann noch mehr verlieren könnten. Und er sagt, wir dürfen nicht rassistisch gegen alle Weiße sein. Das ist jetzt ein Gegensatz zu Malcolm X zum Beispiel. Malcolm X ist einfach, zeig mir einen guten Weißen. Gibt's nicht. Okay, das war schon, Aber Huey Newton ist da schon ein bisschen enlightened. Und er sagt, er sagt einfach, es kommt von Unsicherheit und Angst und so. Okay, er hatte große Ideen. Die Republic of New Africa. Er tat auch viel gegen die Armut. Wie Malcolm X, wie Martin Luther King, alle drei haben Leute gefüttert, Klamotten den Armen gegeben und so. Und Huey Newton hat auch diese Programme so umsonst frühstücken und das Ganze. Afros, wenn man die Black Party sieht, Afros war in, so nicht, Malcolm X auch so, das war so das Ding von den Nation of Islam, so große Afros, nicht mehr die Haare gerade machen lassen wie die Weißen, sondern einfach groß, alle wissen lassen, hey, wir sind schwarz, wir haben andere Haare wie ihr und fuck you. Also Cornrows und Dreadlocks und das Ganze und wir haben so einen Haarstil, weil wir nappy hair haben, okay, das ist, und genau, das ist einfach so, das ist was anderes, wir haben unsere eigenen Frisuren, weil unsere Haare anders sind und anders heißt nicht schlecht. Genau, das ist so ein ganzes politisches Ding, die Haare-Frisur. Deswegen, wenn Weiße Dreadlocks und Cornrows und das Ganze, okay, yeah, ist es bei uns nicht politisch korrekt, okay. Im Buch, man, da gibt's, okay, wie kann man ein ganzes Buch in 5 Minuten, da gibt's ein Ding, Google einfach mal, Sweetback Song, das heißt Badass Song, aber Badass mit 2 A, Badass und 5 S, Badass Song, Sweetback's Badass Song, das ist so, das kann ich auch gar nicht zitieren, weil das das N-Wort einfach zu viel drin vorkommt, aber sehr Südstaaten, sehr, also Huey Newton kam aus Louisiana, also er macht ein ganzes, er beschrieb, was das Badass-Song hieß von Sweetback. Und das Ganze war also sehr rassistisch gegen Weiße auf jeden Fall. Aber von der Hinsicht von den Südstaatlern, von ehemaligen Sklavenbesitzer und in der Hinsicht eigentlich justified. Also ich finde das korrekt, dass es so, ja, okay, ich meine, Weiße sind scheiße, you know, was soll ich sagen? Wir haben scheiße Dinge gemacht, you know. Okay, auf jeden Fall. Newton kommt ursprünglich aus Louisiana, das ist so richtig Süden. Und von einem Sharecropper, also das sind die Nachkommen von Sklaven praktisch. Die besitzen kein Land, sind irgendwie Bauern, gewachsen zusammen haben sie Land und das Ärmste von Ärmsten so bei uns. Also ein sehr armer Bauer, okay. Und Lay Preacher. Oh, also ein Prediger, der keine Bildung hat, aber gut reden konnte. Sie zogen dann 1945 nach Oakland, also gegenüber der Bucht von San Francisco. Ich bin Süd Bay, wir bilden ein Dreieck. Ich bin Süd San Jose, Nordwest San Francisco, Nordost Oakland, Berkeley. Okay? Ja. Yep. Aber Moment. Ein paar Jahre vor der Black Panther noch, Oktober 1964 bekam Martin Luther King Jr., den Nobel-Friedenspreis. Heißt das so? Ja, bestimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist komisch, denn er war immer noch nicht so bekannt unter allen. Also schon, er war in den Nachrichten, man wusste, wer er war, aber Malcolm X war irgendwie wegen den gewalttätigen oder viel stärkeren Wörter, nahm man ihn eher wahr, obwohl Martin Luther King viel, also es ist komisch, aber zu seiner Zeit war er nicht so unbedingt berühmt oder nicht immer in den Medien und so. Okay, aber auf jeden Fall, Martin Luther King, eine andere Sache war, habe ich das irgendwo aufgeschrieben? So, okay, ja, habe ich noch. Aber er wurde auch immer mehr und mehr gegen den Vietnamkrieg. Er bekam auch eine FBI-Akte, also alle drei, auch wegen Kommunistenzeug. Sogar nach Kennedys Tod, Kennedy hat ihn, ja, das war die Sache, ist Kennedy ein, ja, okay, aber J. Edgar Hoover, das war der Leiter der FBI, der wollte wirklich beweisen, dass er ein Kommunist war. Die Sache ist, er sagte auch, dass er korrupt mit Geld war. Das stimmte nicht. Was aber stimmte, ist, dass Martin Luther King Jr., he liked the ladies. Oh yeah, der hatte ein paar Frauen an der Seite. so junge, hübsche Damen. Mehr als eine, sage ich ziemlich oft. Und die FBI hat seinen Telefon zugehört, so Wiretap, haben mitgehört. Und sie wussten viel. Und die Dinge ist es, dass King dann rausfand, dass die FBI lange, lange mithörte. Und er ging in eine Depression, weil, das ist so während der Zeit, als er seinen Nobel-Friedenspreis bekam. Er traf sogar mit Hoover und dachte, sie würden irgendwie richten, aber das ging auch nicht gut, denn, ja, also die Sache ist, es ist nicht so schlimm, wie King dachte, denn King dachte, dass sie vielleicht Konversationen hatten oder vor allem so Witze, die ein bisschen dreckig waren, so, you know, die besten Witze eben, aber er war ein religiöser Leiter und das, sowas könnte ihn vielleicht ruinieren. Was die FBI hatte, war ein bisschen Bettquietschen in einem Hotel oder sowas. Wer hätte wahrscheinlich gar nicht mal so viel gemacht. Aber, yep, auf jeden Fall. Also, kurz nach Kennedys Tod hat zum Beispiel, also angeblich hat Martin Luther King Jr. eine sehr gute Impersonation von John F. Kennedy. Er konnte sehr gut den Präsidenten nachmachen. Und dann hat er irgendwie herausgefunden, dass die FBI ihn zuhört oder mithört oder alles aufnimmt. Und dann hat er einfach Angst, dass das rauskommen würde, dass er Witze über den Präsidenten macht. Und so, also so war es. Okay, auf jeden Fall. Er ging nach Selma. Es gab wieder, 65 gab es Bloody Sunday. Ich meine, okay, Martin Luther King, er reiste wortwörtlich, also er reiste für 10 Jahre und Millionen von Meilen. Er reiste einfach von Stadt zu Stadt und war ein Held, aber nicht so bekannt zu seiner Lebzeiten. Aber er ging auch zum Norden, also nicht nur Südstaaten, aber auch Non-Violent-Protest zu dem Norden. Es war auch zu dieser Zeit, zu den Los Angeles Riots, die habe ich irgendwann mal erwähnt. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt, aber LA Riots oder keine Ahnung. Das war auch so Rassendinger, Rassen. Ich habe mir viele Rassenfolgen gemacht. Ich vergesse die Hälfte, aber stimmt, das war auch, ja genau, April 25th, 1992 oder irgend so. In dem Jahr kam auch Malcolm X um, im gleichen Jahr wie die Watts Riots in L.A. Oder, nee, ich weiß nicht mehr welche. Es gab alle Jahrzehnte oder so Aufstände in L.A., hatte was mit Rassentrennung zu tun oder so. King war immer in der Defensive, also gegen die FBI, gegen die Medien teilweise, gegen sowieso Rassisten und die KKK und so. Dann war er auch nicht so bekannt. Also es war auch komisch, er war teilweise, auf jeden Fall, seine letzte Rede war Beyond Vietnam. Und er sagte, also er redete gegen Vietnam, weil er sagte, eine Gefahr gegen Gerechtigkeit irgendwo ist eine Gefahr gegen Gerechtigkeit überall. Und was Amerikaner gegen Vietnam gemacht haben, ja, also seht die Folge Charlie and Nam. Jetzt habe ich schon so fast alles abgedeckt. Come on, man. Nein, noch lange nicht, aber pff, whatever. Alright, 68 in Memphis, Tennessee. Ah, ich finde es auch eines der besten. So, I've been to the mountaintop. Und dann sagt er am Schluss, das ist auch ein bisschen traurig. Er sagt so, I may not get there with you. Ist ein bisschen so wie Moses, nicht Israel, nicht das versprochene Land gesehen hat, aber ich komme vielleicht nicht mit euch, aber wir als ein Volk, wir werden zu dem Promised Land, dem versprochenen Land gehen. Ja, das ist einfach eine wunderschöne Rede, finde ich. Und am nächsten Tag wurde er erschossen. Und danach, well, bleibt dran.
Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch.
Die Black Panther Partei ist 1982 ausgestorben, mehr oder weniger. Und ihr Kampf, also der Kampf der African Americans, der Schwarzen hier in der USA, ist noch lange, lange, lange nicht vorbei. Höret jetzt die Folge The Talk. Und auch die LA-Rassenfolge, die ich ganz vergessen habe, Rassenaufstand-Folge. Und guckt einfach mal amerikanische Nachrichten. Googelt Black Lives Matter für die Bewegung heute. Ich meine, okay, versteht ihr jetzt, was es heißt, dass wir einen Schwarzen im Weißen Haus hatten? Unglaublich. und wie scheiße es ist, dass Trump nichts gegen die Nazis in Charlotte sagt oder die KKK oder dass er alles von Obama rückgängig machen will.
How are you?
Oh, fine.
Oh, it's so nice to see you.
It's an honor, it's an honor.
You want to say hi, Michelle?
Yes!
Slow down, man. She's 106.
No, you are not. You are not.
Well, you slow down.
Oh, my goodness. I want to be like you.
She's dancing. Come on. So what's the secret to still dancing at 106?
Yes, sir. I thought I would never live to get in the White House.
Well, you are right here.
And I tell you, you are here. I am so happy.
We are happy to have you.
Oh, like President.
Then look at him.
Yay.
Right there.
Like white.
That's me.
Yes. And I'm here to celebrate Black history.
That's exactly
yeah,
right.
Yeah, that's what I'm here.
Oh,
that's
well, we're
right.
Glad to have you here.
You have just made our day. You know that? That energy, man.
You made my day.
Have a nice day.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.